Müssen wir irgendwas? Wir müssen gar nicht moderieren, oder? Wenn wir zu dritt sind, muss niemand moderieren. Nee. Geil.
Ja, ist wirklich sehr entspannt heute.
Weiß jemand, was das ist, wenn hier plötzlich ein Auge auftaucht? Ich habe in letzter Zeit immer mal plötzlich das hier oben ein Auge. Hier, jetzt wieder. Und dann ist es wieder weg.
Creepy.
Und ich verstehe nicht, was mir das sagen soll. Vielleicht muss ich das mal googeln bei
Gelegenheit. Das sind die Illuminaten, das ist, wenn die Illuminaten
ja, zuschauen. Ja, richtig.
Oder?
Das denke ich nämlich.
So ein Dreieck mit so einem Auge drin.
Und habt ihr eigentlich die Corona-Warn-App?
Ja, habe ich.
Ja, sehr gut. Bisher habe ich angeblich keine riskanten Begegnungen gehabt, sagt mir mein.
Ist ja auch schwierig in Halle, weil wir keine Menschen ja, haben, die es haben.
Wie blöd, ne? Ich muss mal wieder nach Nordrhein-Westfalen.
Damit die App auch Spaß
macht. Endlich mal wieder eine Fleischfabrik.
Genau, endlich mal eine Fleischfabrik. Ich hätte mal nach Gütersloh fahren. Da geht was.
Das ist unser Intro jetzt gewesen, oder?
Ja, endlich, das war eigentlich unser Intro.
Ich habe das, glaube ich, tatsächlich losgelassen.
Ich habe richtig Bock auf eine Mega-Church.
Vielleicht müsste ich die Bibel anders lesen wie Luther zum Beispiel. Mal gucken, ob wir da noch zu einer anderen Frage kommen, aber wir fangen einfach mal damit an.
Moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des 365 Grad Podcast. Wir drehen uns heute wieder um uns selbst und schießen mit Sicherheit ein bisschen übers Ziel hinaus. Und wir haben uns überlegt, wir machen mal wieder so eine Folge zu dritt. Die kommen bei euch richtig gut an, merken wir bei den Zahlen. Das war ironisch gemeint. Aber egal, denn wir halten es für notwendig. Vielleicht schneide ich diesen letzten zwei Sätze auch raus. Vielleicht lässt sie drin.
Ich will rausschneiden.
Stimmt ja auch gar nicht. Unsere meistgehörten Folgen sind ohne Gast.
Das stimmt. Jetzt sind wir aber schon mittendrin in Metadiskussion. Pauline und Hanna sind natürlich auch da.
Hallo.
Hallo.
Und Hanna möchte mit uns heute unter anderem darüber reden, über zwei Folgen, die wir in letzter Zeit aufgenommen haben. Und wir haben beschlossen, dass wir diese Nachbesprechung vor dem Mikro machen.
Ja.
Hanna, möchtest du uns ein kleines Intro geben, worum es geht heute?
Ja, das kann ich machen. Und ich finde ja, die Nachbesprechung gab es auch zwischendurch immer mal schon. Es sind zwei Folgen, die, glaube ich, zumindest bei mir viel angestoßen haben. Ein kleines bisschen müsste ich dann schon in die Metaebene gehen. Man merkt ja beim Podcasten, dass es manchmal leichter fällt und manchmal schwieriger. Und das sind zwei Folgen, bei denen ich danach irgendwie sehr emotional war. Also da bin ich danach rausgegangen und es hat noch übelst in mir gearbeitet. Und auch nicht nur so, also irgendwie, ich weiß auch nicht, war sehr angespannt und habe noch mega lange drüber nachgedacht. Was habe ich gesagt? Was haben die anderen gesagt? Wie finde ich das? Und habe mir ganz viel Gedanken gemacht, warum das gerade bei diesen zwei Folgen so der Fall war. Und das war, ich sag das konkret, oder?
Ja.
Genau, das war einmal die Folge mit Chris Pahl übers Christiwell und dann die Folge mit Tobi Schöll. Und ich glaube, die Gemeinsamkeit, die man schon bei beiden sehen kann, ist, dass das schon eher Gespräche mit zwei Menschen waren, die sich, glaube ich, auch selber noch sehr im evangelikalen Kontext sehen würden. Das schon auch sehr klar so benennen würden und da auch gut verankert sind. Was ich an sich erstmal ja gut finde, weil ich mir für unseren Podcast ja auch sowas Diverses wünschen würde als Gespräch. Und dann war ich halt von mir so überrascht, dass mir das aber trotzdem so schwer gefallen ist und mich an manchen Stellen auch unzufrieden gemacht hat mit den Gesprächen. Also wo ich so irgendwie dachte, ich würde irgendwie diese Gespräche gerne anders führen.
Mhm.
Und war mir aber gar nicht so richtig klar, wie. Genau. Und darüber sind wir dann zwischendurch immer mal wieder ins Gespräch gekommen und haben dann gedacht, jetzt probieren wir mal dazu eine Folge aufzunehmen. Weil es auf jeden Fall auch zu beiden Podcasts gab es Reaktionen. Nicht viele, aber da gab es auf jeden Fall nochmal auch Rückmeldung von unseren Hörer und Hörerinnen, also von euch.
Willst du direkt eine vorlesen? Oh.
Ich hätte jetzt auch gesagt, dass gerade die Folge mit Tobi Schöll, die letzte, die jetzt, also zu diesem Zeitpunkt, wann auch immer diese Folge rausbringen, aber zu diesem Zeitpunkt der Aufnahme, ist das die aktuelle Folge, die draußen ist. Und dass das eine der Folgen war, bei der ich auch am meisten gedacht habe, oh, ich bin richtig gespannt, ob es Rückmeldungen gibt.
Mhm.
Weil wir, glaube ich, nach wie vor nicht so ganz so ein Gefühl dafür haben, wer uns eigentlich hört.
Mhm.
Wo sind die so glaubensmäßig oder sagen wir, in welcher Blase bewegen die sich so? Und glaube ich, sicher auch sehr gespannt war, ob auf die Tobi-Schöll-Folge eher positive Rückmeldungen kommen von Leuten, die sich freuen, dass da jemand dieses Evangelistische so, sagen wir mal, authentisch rübergebracht hat, oder ob er die Rückmeldung kommt, oh Gott, also dieses Evangelistische grundsätzlich finden wir ganz schlimm. Und ich war erstaunt, wie viel tatsächlich einfach aus meinem Umfeld auch kam, dann im Gespräch, wo Leute halt meinen, ja, ist ja ganz cool eigentlich, so ganz sympathisch und toll und so. Und ich glaube auch, die Tatsache, dass das nicht das Erste ist, was wir, glaube ich, so
erwartet hätten,
toll finden. Also was wir uns, ich glaube, wir waren alle, also ich war zumindest ein bisschen, also vom Gefühl her dachte ich, da kommt jetzt ein bisschen mehr Gegenwind. Ich glaube, ich hatte mich bei der Folge über ein bisschen mehr Gegenwind gefreut von Leuten, die sagen, finden wir ganz doof. Und ich glaube, das war so ein bisschen so,
Okay.
Da gab es ja auch, gab auch die Rückmeldung auf deine Aussage in der Folge, dass du da so ein bisschen gesagt hast, du bist so neidisch auf seinen, seinen starken Glauben, seine.
Das Leben in der Sonnenwelt.
Genau.
Glaube ich.
Ja, genau.
Ja, aber dann, da steigen wir schon relativ konkret gerade auf die eigenen Sachen. Also da merke ich so, dass mich nochmal interessieren würde, wie ging es denn euch direkt nach den Folgen? Also gibt es bei euch auch, dass euch das dann danach noch bewegt und beschäftigt oder ihr auch da noch,
Also ich kann mir vorstellen, dass dich das gestört hat. Ich glaube, mir geht es so, ich habe das Gefühl, wir haben nicht so tief gekratzt irgendwie. Also wir waren sehr freundlich oder höflich auch, was mir selber persönlich auch wichtig ist. Und so rede ich halt auch meistens mit Leuten. Aber dadurch haben wir unsere Standpunkte also schon, glaube ich, angebracht, auf jeden Fall, aber deutlich schwächer. Und ja, manchmal hat man das Gefühl, man hat jetzt einfach so einer klassischen evangelikalen Position Raum gegeben.
Okay.
Und dann könnte jetzt, also weiß nicht, vielleicht ist es auch ein Punkt, der dich stört, dann könnte jetzt auch die Überlegung sein, okay, war das jetzt überhaupt mein Ziel? Also war das jetzt mein Ziel, jemanden einzuladen, der jetzt dann nochmal erzählt, was man als Evangelikaler vielleicht, also gibt ja auch unterschiedlich, aber was man da zum Beispiel glauben kann? Oder wollen wir nicht eher das zum Beispiel kritisieren oder uns damit auseinandersetzen und wollten wir nicht mehr nachhaken oder die Leute hinterher fragen? Aber also ich würde auch ehrlich sagen, dafür kannten wir vielleicht unsere Gäste eher wenig und darum waren wir vielleicht sehr höflich und vorsichtig, dass man mal so richtig böse wird.
Jan?
Ich glaube, bei den Folgen ist mir aufgefallen, ich glaube, die Tobi-Schöll-Folge, muss ich sagen, hat mich ja noch mal mehr, da habe ich noch mehr mit mir gerungen, auch gerade so in der Nachbesprechung. Ich glaube, in der Folge mit Chris Pahl so zum Thema Subkultur, da habe ich gemerkt so, ich glaube, das ist ein Thema, was mir persönlich nach wie vor sehr durchgeht. Und ich glaube, ich sehe da vor allem einen großen Vorteil in Subkultur. Also ich sehe, wenn man das als Subkultur betrachten würde, sehe ich einen großen Vorteil da drin, weil man dadurch die Gefahren davon klarer benennen könnte und die Vorteile klarer nutzen könnte. Und ich habe das Gefühl, dass es einfach, dadurch, dass dieser Gedanke untergeht, dass die Evangelikalen halt eine Subkultur haben, ganz, ganz viel Potenziale verloren gehen. Verbesserungspotenziale, Kritikpotenziale, das geht alles flöten. Und deswegen, ja, das ist, glaube ich, eher so das Ding. In der Folge mit Tobi Schöll, da habe ich so ein bisschen gemerkt, wir sitzen ja hier und wir haben irgendwie einen Drang, was zu verändern. Aber das können wir ja nicht von, also die Gäste, die wir einladen, die haben das ja nicht zwangsläufig. Mhm. Also manche ja, manche nicht, aber das wissen wir nicht vorher, das erfragen wir auch nicht zwangsläufig oder gar nicht. Also es ist jetzt keine Frage, die wir vorher stellen, wollt ihr etwas an euch oder an eurer Meinung verändern? Und ich hatte dann auch am Ende das Gefühl, dass nicht das Gefühl, dass unser Gast jetzt was, also nicht, dass der da rausgeht und was groß an sich ändern möchte.
Du meinst, das ist ein Ungleichverhältnis. Ist, wir bewegen uns mehr und gehen auch vielleicht mehr auf den Gast zu und der Gast geht vielleicht auch auf uns zu, aber nicht wirklich. Also mehr so rhetorisch geht der Gast vielleicht auf uns zu, aber seine Meinung würde sich sowieso nicht verändern.
Ja, die Frage ist, haben wir uns so einen Gast eingeladen, um was von ihm zu lernen? Oder haben wir uns einen Gast eingeladen, weil wir hoffen, dass wir an ihm so ein bisschen irgendwas aufdecken können und merken, wir laufen da so ein bisschen, also haben wir nicht, weil der halt, das für den rund ist.
Das ist für mich beides nicht. Ich habe einen Gast da, weil ich neugierig bin und weil ich tatsächlich jemanden gerne kennenlernen möchte. Und meine These war manchmal danach, also und das stimmt schon, das kann ich ja auch von dem anderen gar nicht erwarten, dass der andere das auch will. Aber und ich meine auch in unseren Gesprächen danach, dass wir manchmal das Gefühl hatten, okay, da sind wir irgendwie nicht so richtig ins Gespräch gekommen. Was ich jetzt im Nachgang ganz interessant fand, wir hatten gerade draußen ja vorhin noch ein Gespräch mit jemandem, die die Folge gehört hat und die das halt gar nicht so empfunden hat, sondern die sagt so, nee, da gab's Gespräch und da gab's auch bei der anderen Person sogar Sachen, wo sie gesagt hat, ey, interessant, da muss ich mal drüber nachdenken und so. Aber bei mir hat sich's nicht so angefühlt. Also bei mir war tatsächlich viel Gefühl davon, krass, ich höre jetzt einfach nur jemandem zu, wie er diese Dinge sieht. Und ich frage mich manchmal auch, warum vielleicht bei mir so ein schlechtes Gefühl danach übrig bleibt, ist, dass es mich vielleicht auch an ein Scheitern erinnert. Also gerade jetzt bei Tobi Schöll, ich bleibe jetzt mal einfach bei Tobi Schöll und vielleicht gucken wir uns Chris Pahl dann nochmal später an. Also dass wenn ich mich mit Menschen unterhalte, die noch so in dieser, ich habe die dann für mich danach im Nachgang, drüber nachdenken, Marshmallow-Welt genannt, also die so in dieser Sonnenwelt leben, wo das mit Gott alles aufgeht. Ja, also wo so irgendwie das Lebenskonzept ist, was funktioniert, wo die Dinge vielleicht dadurch auch Sinn machen und wie rund sind. Also, ne? So alles passt irgendwie so. Ich bete halt und dann manchmal passiert Heilung, manchmal passiert halt keine Heilung, aber Gott ist dafür verantwortlich, ich bin nicht dafür verantwortlich. Und ich halte einfach mich an Gott und dann dienen mir alle Dinge zum Besten. Und so diese Sachen, die ich ja auch irgendwann mal geglaubt habe. Und ich glaube wirklich bei Tobi Schöll, da gab es ja bei mir auch diesen einen Satz, dass ich eigentlich irgendwie ein Stückchen neidisch bin, dass das für ihn aufgeht. Und der tat mir schon weh, als ich ihn ausgesprochen habe, und der tat mir danach noch viel mehr weh, wenn ich drüber nachgedacht habe, weil ich so gedacht habe, hey, will ich da wirklich wieder hin? Und trotzdem gibt's für so einen Moment ein Gefühl von, ich habe mich nicht genug angestrengt, ich habe das nicht hingekriegt. Andere hat das hingekriegt,
ja.
Und da gibt's wie so diese Belohnung von Gott, für den ist das Leben halt Sonne und hell. Also ich weiß ja, dass die Leute auch schlechte Sachen erleben und so, aber trotzdem fühlt es sich nicht so an nach dem Kämpfen, was ich erlebt habe. Und ich glaube, da ist für mich nochmal so eine Enttäuschung dazugekommen, von krass, das gab's für mich nicht. Also irgendwie bei mir hat Gott nicht so funktioniert oder das hat in meinem Kopf nicht so viel Sinn gemacht, aber eben auch ein Scheitern, so im Sinne von, ich habe das nicht hingekriegt, da dran zu bleiben und ich darf jetzt nicht mehr länger in dieser Sonnenwelt leben. Macht das in euren Köpfen Sinn? Also wisst ihr, was ich damit meine?
Also ich habe auf jeden Fall immer wieder noch so, oder was heißt immer wieder noch, das klingt ja so, als wäre alles klar, wo ich hingehe oder so, aber ich habe immer wieder Schuldgefühle oder ich fühle mich immer wieder unzufrieden mit meinem Zustand, wenn ich mit Leuten rede, die frommer sind, sag ich mal, oder die sich irgendwie sicherer fühlen in ihrem Glauben. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich total überzeugt davon bin, was ich jetzt denke oder was ich jetzt glaube oder wie ich lebe, weil ich früher auch ein viel, ja, würde ich sagen, geschlosseneres Konzept hatte oder irgendwie war alles mehr begründet, einfach weil es gibt ja auch für alles irgendwie Regeln und Begründungen und jetzt ist es einfach anders geworden, aber ich habe keine Begründung mehr dafür und also ich kann mich nicht rechtfertigen, muss ich vielleicht auch nicht, aber trotzdem habe ich natürlich diese Schuldgefühle immer wieder mal so. Oder die Unsicherheit auch. Ich glaube, die Schuldgefühle sind schwächer geworden, würde ich schon sagen, über die Jahre. Die waren früher noch sehr stark so, aber Verwirrung vielleicht oder Unsicherheit ist, also klar, wenn einem jemand dann begegnet, der sich sehr sicher ist und der zeigt, es kann ja funktionieren, nicht wahr? Dann ist natürlich wieder sehr präsent, ja.
Ja.
Ich muss an der Stelle auch ein bisschen an diese Zitate von Johanna denken, eine Folge, die wir mittlerweile aufgenommen haben, die noch nicht veröffentlicht ist, wo es diesen Satz gab, die, über die Singles studiert, dass die Singles an der Gemeinde leiden, aber auch von ihr ganz viel profitieren. Und dass dieses Hamsterrad, also das ist sehr negativ ausgedrückt, aber dieses, ich erlebe etwas und die Erlebnisse, die ich dort habe, die tragen mich weiter. Aber auf der anderen Seite steckt das immer auch in einem, ich muss aber auch noch mehr. Also da gibt es auch kein Genug, sondern da gibt es immer noch ein, ja, du müsstest aber noch mehr. Und das ist, also es gibt sozusagen ständig ein schlechtes Gefühl auch, ein schlechtes Gewissen auch ganz gerne. Dann gibt es Erlösung von diesem, also gibt es irgendwie auch eine emotionale Erlösung. Und dann geht es aber auch, da ist man aber noch nicht angekommen. Das ist auch immer verbunden mit, jetzt ist man wieder auf dem Weg zu noch mehr. Also das ist sowas, eine Erfahrung, die ich ganz viel so gemacht habe. Und dass die eben auch eine total positive Seite hat, weil es geht eben immer wieder, es gibt eben immer wieder emotionale Erlösungen von diesen Dingen. Und ich glaube, da raus zu sein, das ist, also Gemeinde hat ganz viel, das ist ganz viel auch eine Gruppe, aus der man dann irgendwann raus ist. Und ich glaube, jemanden mitzuerleben, der da total drin ist, oder der sich auch total wohl damit fühlt, also was Tobi auch erzählt hat an Dingen, die ja eben, wo dann eben halt Dinge nicht klappen oder wo man Dinge dann nicht macht, also diese sehr geschlossene Argumentation auch an vielen Stellen, das ist schon, ja, kann ich vielleicht ein bisschen nachvollziehen, dass es da nicht so einfach ist, da nicht mehr drin zu sein und zu denken so, aber ist auch, für den ist das wahrscheinlich total gut.
Also für mich ist die Auseinandersetzung danach ja noch weitergegangen und das finde ich eigentlich, also bei mir hat das total viel ausgelöst, weil ich nämlich dann danach drüber nachgedacht habe, wieso habe ich diesen Satz denn so gesagt? Und dann kam bei mir auch der Gedanke, hey, vielleicht gibt es bei mir auch immer noch einfach diese Sehnsucht danach, dass es jemanden im Außen gibt, der mir diese Erlösung schenkt. Also der die Dinge am Ende irgendwie gut macht und wo ich mich immer innerlich drauf verlassen lassen kann. Ich kann beten und dann wird das irgendwie gut. Und was ich dann aber im Nachdenken gemerkt habe, war, dass ich ja trotzdem nicht mehr wirklich ein Bedürfnis habe, zurückzukommen in diese Marshmallow-Welt oder in diese Sonnenwelt. Ne? Also da merke ich, gibt's bei mir trotzdem, jetzt quietscht dein Mikrofon an, gibt's dann trotzdem so ein Gefühl von, nee, irgendwas ist trotzdem für mich besser an dem, wie es jetzt ist. Und das habe ich dann versucht rauszufinden. Und ich glaube, das ist jetzt verrücktes Gedankending. Ich glaube, früher habe ich gedacht, das ist ja Sicherheit. Wenn ich weiß, ich habe einen Gott, der sich darum kümmert und der mich versorgt, das ist ja, gibt ja eine Sicherheit so, ne? Mhm. Und was ich aber finde in dieser Sonnenwelt, wo es diesen Gott geht, ist das halt extrem weit von meinen Handlungsmöglichkeiten weg. Also ich bin mega abhängig davon, dass der das tatsächlich umsetzt. Und das macht es super unberechenbar, weil ich habe das ja überhaupt nicht. Das habe ich ja gar nicht in meiner Hand, ne, was der da macht. Und heute habe ich irgendwie nicht mehr einen Gott, auf den ich mich da so verlasse, der irgendwas tut. Und bin sehr einem unberechenbaren Leben ausgesetzt. Also das merke ich total, dass es früher so voll die Vision gab von, das wird schon alles irgendwie gut. Und heute denke ich so, ja, nö, ne, kann Corona kommen, ist meine Selbstständigkeit plötzlich schwierig. Habe jetzt eine Beziehung, kann aber auch sein, dass in einem Jahr vorbei ist, weil Beziehung ist irgendwie schwierig. Kann auch sein, dass ich einen Unfall habe. Kann auch sein, dass irgendwie unser Staat nicht mehr so funktioniert oder was auch immer. Und das ist auch beängstigend, aber irgendwie weniger heute, weil ich weiß, ah ja, das kann passieren. Also ich gehe nicht mehr davon aus, dass mich irgendwas davor bewahrt, sondern ich gehe davon aus, dass im Leben solche Dinge passieren und ich aber dann damit umgehen kann, handeln kann. Wisst ihr, wie ich meine?
Ja.
Und das macht für mich die Welt wie greifbarer. Also so wie, als wäre das vorher so ein blurry Bild gewesen, weißt, was man nicht so richtig greifen kann.
Weißt du, du warst vorher in der Matrix.
Aha.
So. Das ist tatsächlich, aber es ist tatsächlich die große Frage.
Das ist, stimmt, ist eine sehr ähnliche Beschreibung. Ne?
Wenn,
also um das ganz kurz noch fertig zu machen, so, wo ich so sage, heute hat die Welt Ecken und Kanten, an denen ich mich auch verletzen kann, aber das sind halt greifbare Ecken und Kanten. Also ich kann die spüren, ich kann die fühlen. So. Das fand ich im Nachgang nochmal, also war für mich eine ganz, dadurch dann wieder ganz wertvoll, weil ich mich da echt nochmal so damit auseinandergesetzt habe, was will ich denn eigentlich und will ich eigentlich wieder zurück? Also würde ich mir das wirklich wünschen, dahin wieder zurückzugehen? Oder will ich eigentlich nur diese trügerische Sicherheit und kann, wenn ich klar drüber nachdenke, sagen so, nee, eigentlich will ich die nicht. So. Also was es halt für mich war, ne? Also ich will überhaupt nicht sagen, dass das jetzt für jeden, der so mit Gott lebt, das eine trügerische Sicherheit ist. Ich glaube, dass das genauso für da ein Konzept sein kann, was für Menschen aufgeht. Und aber genau, für mich halt nicht. So.
Jetzt. Das heißt, du hattest vorher geglaubt, dass Gott dich bewahrt, also dass die schlechten Dinge nicht passieren.
Ja, das ist ja das, was ich manchmal sage. Also nicht nur das, sondern ich würde sagen, ich habe auch immer geglaubt, das hätte ich damals nicht so beschreiben können, dass Gott uns vor Schmerz bewahrt. Also ich weiß, dass mir da jeder Christ widerspricht und sagt, nein, das glauben wir nicht. Aber also ich finde doch, in unseren freien Gemeinden denken wir zumindest immer, dass Gott das abpuffert. Also ja, Gott trägt uns dadurch, der hilft uns dadurch.
Ich glaube, abpuffern ist gut gesagt.
Und, und ich muss nicht so richtig an die schmerzhafte Kante ran. Hm. Und das passiert nicht mehr. Ich
wie so Märtyrergeschichten, die dann sagen, ja, aber ich spür gerade die Folter gar nicht oder so. Also auch
Gott
so moderne Märtyrer
mich, Gott
oder so.
Hält mich, genau. Und schon auch immer so, dass man so kurz davor vorbeischleift. Also das ist dann doch
Gott gibt
noch
dir
irgendwie
nur so viel,
gut wird.
Gott gibt dir nur das Joch, was du tragen kannst.
Ja.
Aber die Frage ist, was heißt denn, man kann das Joch nicht mehr tragen? So, ne? Wann ist es wirklich zu schwer?
Und deswegen sage ich auch, das kann ich das nur für mich sagen, weil ich weiß, also ich kann ja nur für mich sagen, dass das mein Glaube war. Ich kann mir schon vorstellen, dass andere Leute das besser mit ihrem christlichen Glauben hinkriegen, das eben nicht als so ein Abpuffern zu nutzen, sondern vielleicht tatsächlich zu sagen, nee, ist zwischendurch auch wirklich doof. Gott ist trotzdem da. So. Mhm. Genau.
Das schließt ja so ein bisschen auch an ein Thema an, was wir vor kurzem aufgenommen haben, vielleicht veröffentlicht haben bisher noch nicht, dieses Thema Resilienz.
Erzähl dann aber mal noch ein paar Sätze mehr dazu für alle,
die
es nicht gehört haben.
Die Frage, die ich mir gestellt habe, ist bezüglich der Matrix. Ich weiß nicht, wer den Film kennt. Dort gibt es, für die, die ihn tatsächlich nicht geguckt haben und über 16 sind, guckt ihn euch an mal. Aber dort gibt es sozusagen eine Computerwelt, in der die Menschen, ohne dass sie es wissen, gefangen sind. Also die leben ihr ganz normales Leben, aber eigentlich sind sie sozusagen in einer Computerwelt gefangen in ihrem Kopf und leben sozusagen digital eigentlich sozusagen das Leben. Und dann werden die Menschen daraus befreit. Und diese Menschen, die aber, also der Mensch, wo man sieht, wie er daraus befreit wird, dem kann man vorher nicht ganz genau beschreiben, was eigentlich die Matrix ist, weil er kann gar nicht auf diese Metaebene gehen, dass alles, was er empfindet, eben nicht real ist. Und das Problem ist auch, wenn du raus bist, kannst du nicht mehr zurück. Das heißt, der bekommt eigentlich sozusagen nur mit so einem Gefühl von, hier stimmt was nicht, bekommt der sozusagen die Wahl, hey, du kannst jetzt entweder weitergehen, dann gibt es keinen Zurück mehr, oder du kannst sagen, ich möchte nicht weitergehen, aber dann wirst du auch nicht die Chance nochmal bekommen. Möchtest du, und diese Frage, möchte man denn später eigentlich wieder zurück, also wenn du einmal sozusagen erfahren hast, alles war eine Lüge, möchte man dann wieder zurück in eine Welt, wo man sagt so, ey, das funktioniert hier alles nicht, aber es ist halt ganz angenehm, es ist viel an, also das Leben ist unkomplizierter als da draußen, weil die werden Entscheidungen abgenommen. Das finde ich schon, das ist schon eine wichtige Frage, die eben tatsächlich auf unter anderem diese Dekonstruktion von so Postevangelikalen wie uns dann irgendwie gut übertragen lässt, weil die Frage ist, möchte man wieder zurück dahin? Kann man ignorieren, dass Dinge halt irgendwie sind, wie sie sind? Möchte man, dass einem vielleicht auch Wissen wieder abgenommen wird, Entscheidungen wieder abgenommen werden? Oder sagt man, naja, ich muss jetzt halt damit leben, dass ich draußen bin, so.
Also ich kann das auf jeden Fall mit dieser Stimmigkeit voll nachvollziehen, dass ich sagen würde, das Leben ist für mich jetzt stimmiger, als es das vorher war. Und vielleicht gibt es dann eben manchmal diesen Neid, dass manche Menschen das schaffen, dass das für sie stimmig ist in diesem Konzept. Das ist vielleicht am ehesten.
Hat das auch was mit der Art von Gemeinde zu tun, wo eben auch regelmäßig einem irgendwie auch so ein paar Dinge, wo auch eine vorgedacht werden? Also ich merke, dass so diese Abhängigkeit gerade von mit Predigten, dieses ich gehe sonntags und dann redet da jemand 40 Minuten lang oder 30 Minuten lang oder so oder ähnlich lange und der erzählt mir so ein bisschen auch so die wichtigen Inhalte und was dran ist und sowas, das hat dann was damit zu tun, was gerade im Hauskreis drangenommen wird und sowas, dass so ganz viel auch da einem an Struktur, an Wichtigkeitsbewertung abgenommen wird in Gemeinden?
Ich glaube, für mich kann ich das nicht sagen, Pauline.
Ja, also ich würde schon sagen, dass so Predigt natürlich auf jeden Fall das Denken prägt, so. Gerade wenn man Sachen immer wieder hört, also gerade so in ethischen Fragen, glaube ich, prägt es schon, weil ja meistens ähnliche Sachen, also Meinungen so konsequent vertreten werden, das heißt, man hört die halt so über Jahre lang und so. Aber ich würde sagen, wie viel Einfluss das hat, also sollte man vielleicht auch nicht überschätzen. Also ich finde oft, weiß man irgendwie beim Mittagessen schon gar nicht mehr, was das Thema der Predigt war. Also ist, glaube ich, sehr verschieden, ne? Aber oft genug bleibt irgendwie vielleicht auch nur so ein kleiner Fetzen hängen oder so.
Aber ich finde deinen Gedanken gut, dass es halt, das sind ja Dinge, die über Jahre wiederholt werden. Und das dann vielleicht schon. Also weil das natürlich einen Rahmen gibt und weil das natürlich auch immer wieder bestätigt. Also es bestätigt ja auch Sachen, die ich vielleicht sonst in Frage stellen würde und dann kriege ich aber in der Predigt auch wieder eine Bestätigung. Ich würde mehr sagen, es ist die Gemeinschaft. Also dieses zu so einer Gruppe dazuzugehören, in der dieses Denken da ist. Das weiß ich ja auch heute von mir, dass ich das irgendwie total genieße, wenn ich dann mal in so einer Gruppe bin, wo ich finde, das ist so eine Welle, auf der man schwimmt und auf der man denkt. Und das ist ja schon schön. Also das ist ja schon angenehm. Und gibt ein Zugehörigkeitsgefühl und eine Orientierung und halt, doch, würde ich auf jeden Fall alles so bestätigen. Und das Interessante mit Matrix ist ja im Übrigen, dass Matrix kannst du ja in alle Richtungen nutzen, ne? Also ich habe die Matrix-Story mit der Deutung auch schon gehört in meinen evangelikalen Jahren, da halt dann einfach nur andersrum.
Achso, das heißt, die Leute würden sagen, die dann bekehrt wurden.
Wenn du Gott kennenlernst, dann hast du die Pille geschluckt und hast verstehst die richtige Welt.
Ja, ich glaube, dieses Bild von der roten Pille wird, glaube ich, das wird in alle Richtungen, also es wird auch von Verschwörungstheoretikern benutzt.
Das passt und auch so. Ja, und genau. Ich würde das, glaube ich, ich würde einfach aufhören, das für eine Ideologie zu deuten, sondern ich würde sagen, ich glaube, dass jeder, also jetzt interpretiere ich mal Matrix, aber ich glaube, das ist eine Entscheidung, die jeder Mensch in seinem Leben irgendwie hat, zu gucken, will ich an manche Muster ran, also will ich an manchen Stellen mal hinterfragen, warum lebe ich denn das so oder warum glaube ich das so oder habe ich Bock, mich dem Schmerz auszusetzen, dass es nämlich viel schwerer wird, wenn ich das mal hinterfrage. Also wenn ich hinterfrage, dass das immer richtig ist, wie ich das mache oder dass ich da, dass das so stimmen muss oder was auch immer, sondern dass ich mal zulasse, es könnte sein, dass was ganz anderes gültig ist, als das, was ich bisher immer geglaubt habe. Aber nicht in dem Sinne von, weil dann meine Welt endlich mehr Sinn macht, sondern eigentlich ist es, finde ich, der gute Prozess ist der, wenn das dann, also wenn ich was über mich entdecke. Also nicht, wenn ich entdecke, dass jemand anders viel mehr schuld ist, als ich dachte und eine Weltverschwörung existiert oder so, sondern ich finde, diese Pille zu schlucken ist eigentlich, wenn ich über mich was Neues lerne.
Ich finde, man könnte sagen, dass jeder in der Matrix lebt und es gibt halt viele verschiedene.
Ja.
Und man kann Matrizen wechseln.
Und dann muss man vielleicht wieder wechseln. Vielleicht ist es auch nicht so. Also weißt du, vielleicht ist man dann da auch wieder irgendwann in der Matrix und naja.
Man kann bewusst und unbewusst wechseln, würde ich sagen. So.
Ich glaube, bezogen auf die Folge mit Tobias Schöll, finde ich das Spannende, dass wir haben eine Folge mal aufgenommen, wo es um die Frage geht, wie ist denn das mit so verschiedenen Religionen? Also wie gehen wir damit um? Ob man, also wo hört dann sozusagen ein Glauben an Christentum auf und wo hört sozusagen, wann bastel ich meine eigene Religion und so und wie liberal sind wir da eigentlich? Ist nicht, also hört gerne mal rein. Viele von euch haben die noch nicht gehört, die Folge. Das ist die
Viele Wege führen nach Gott?
Viele Wege führen nach Gott Folge, genau. Lohnt sich tatsächlich. Ist, glaube ich, unsere unterschätzteste Folge. Also Qualität zu Hörerzahlen würde ich sagen, das schlechteste Verhältnis bisher.
Ich höre mir die auch mal wieder an. Ich glaube, ich habe die auch noch nicht gehört.
Ist auch schon wieder ein bisschen her.
Und ich glaube, dass die eben so ein bisschen das Pendant zur Folge zur Evangelisation ist, weil ich glaube, dass wir, also ich habe mich gefragt, warum wurmt uns denn Evangelisation? Weil ich muss sagen, so wie Tobi Schöll das beschrieben hat, war das ja sehr reflektiert. Also gerade auf was Form man geht und so, der total auf jeden Wert Fall. Darauf gelegt. Ja, ja. Da, so. Und ich habe dann gedacht, ja, okay, und was ist jetzt unser Problem damit? Haben wir ein Problem damit? An der Stelle würde ich übrigens auch gerne nochmal sagen, dass wir natürlich nicht in der Lage sind, jetzt noch, also nicht, wir haben jetzt nicht nochmal Tobi Schöll eingeladen, um eine zweite Meta-Folge zu machen. Das hätte, glaube ich, inhaltlich nicht so viel auch gebracht. Aber der Fairness halber, falls das sozusagen Tobi nochmal hört, ist, glaube ich, wichtig, dass wir auch bereit wären, da nochmal, also wenn es ein Nachgespräch gäbe oder wenn er sagt, ey, ich möchte euch gerne nochmal 5 Minuten da irgendwie jetzt sozusagen antworten, dann gerne irgendwie einmal eine Sprachnachricht oder sowas und dann packen wir das gerne mal in eine Folge rein oder so. Nur um, dass wir hier an dieser Stelle nicht sozusagen jetzt im Nachhinein so ein bisschen nachtreten. Ich glaube, das tun wir nicht, aber nur, weil mir das wichtig ist, dass wir das nicht so nutzen. Mhm. Aber die Frage wäre so ein bisschen, was hat uns denn, was hätten wir inhaltlich denn da ja noch mal ein bisschen mehr rausgeholt aus dem Thema Evangelisation?
Ja, ich glaube, da hast du eher Punkte, Jan, oder?
Ich weiß es nicht.
Mir ist Evangelisation so ganz egal. Also in meiner Welt gibt es sie ja nicht mehr so richtig. Also ich finde wirklich, das ist eigentlich am ehesten dein Baustein, Jan. Weil da könnte man tatsächlich sich die Religionsfolge anhören, dann würde man jetzt wissen, warum das eigentlich, wenn dann dein Baustein ist. Weil für mich ist ja, dass ich sage so, nee, also für mich gibt es da an ganz vielen Stellen Wahrheiten, wo Menschen mit Spiritualität in Berührung kommen und mit Gott in Berührung kommen. Ich muss da nicht für eine einzige Religion evangelisieren. Und ich würde immer, das glaube ich, tue ich auch in meiner Arbeit und mit dem, wie ich bin, dass ich Menschen schon gerne in Berührung bringen möchte mit noch anderem Wahrnehmen als das, was wir vielleicht so ganz klassisch haben. Und dass ich mich total freue, wenn Menschen da irgendwie einen spirituellen Weg auch für sich finden. Weil mich das selber stärkt, also weil ich so selber merke, ich möchte gar nicht ohne das leben. Aber deswegen glaube ich, ist es also für mich eher so ein Angucken von außen, wieso evangelisieren Menschen, was ist da der Gewinngedanke dabei, wie fühle ich mich selber, wenn ich evangelisiert werde, und das ist mir relativ egal, für welches Thema. Also da, man kann ja auch für andere Themen missionieren, würde ich jetzt fast also
ja, ich sagen. Ich wollte sagen, Fridays for Future ist ja auch dann irgendwie evangelisieren
und,
oder so.
Und da, darüber kann ich mich unterhalten, sozusagen, was mag ich am Missionieren? Und ich mag, glaube ich, Missionieren einfach grundsätzlich nicht, bei jedem Thema nicht. Ich fühle mich da nie wohl. Auch wenn ich es trotzdem selber natürlich auch tue bei bestimmten Themen. Und das wäre was, da hätte ich mich vielleicht nochmal, also das hätte ich, glaube ich, spannend gefunden. Aber das, glaube ich, kann ich eher mit jemandem, der dann halt, also wo es nicht so um alles geht. Das ist ja eine Rückmeldung im Übrigen gewesen bei Tobi Schöll, dass das nochmal einer so krass in Frage gestellt hat. Das lohnt sich jetzt vielleicht dann doch mal kurz reinzugucken.
Mhm.
Und das weiß ich auch gar nicht, falls Tobi das hier hört, bei uns nochmal zu gucken, das ist eigentlich eine Frage an ihn. Die hat er, glaube ich, nicht gesehen, weil Tobi da nicht verlinkt ist. Und da wurde nochmal gefragt, so, ob denn ein klassisches Erlösungsverständnis wirklich zu einer druck- und gewaltfreien Verkündigung passt. Oder ob man nicht automatisch, wenn man an die Sühnetheologie glaubt, ich lese mal den letzten, obwohl, soll ich es einfach mal komplett
lesen? Ja, lies mal ruhig vor.
Okay. Also meine Frage an Tobi wäre folgende. Passt ein klassisches Erlösungsverständnis, wie du es, in Klammern, so verstehe ich dich, selbst predigst, wirklich zu einer druck- und gewaltfreien Verkündigung? Ich erinnere mich an eine Bibelstunde in einem Hauskreis von US-Soldaten. Es ging da auch um Evangelisation. Der Leiter verglich den Weg der Nicht-Erlösten mit einem Menschen, der auf einen Abgrund zurennt. Gefahr. Der kommt in die Hölle oder ähnliches. Wenn er auf meine Warnung nicht hört, sagt er, müsste ich ihm doch sogar ins Bein schießen, um ihn zu erretten. Gruselig, oder? Aber wenn wir die Sühnetheologie wirklich ernst nehmen, dann hat er zwingend recht. Wenn ich begründet annehmen könnte, dass nur der brutale Weg noch hilft, dann müsste ich doch zu so, noch so drastischen Mitteln greifen. Das meinte Jan eventuell mit den Sanitätern, das kommt in der Folge vor. Und wenn mir das einfach grundlegend falsch vorkommt, weil es Gewalt enthält, spricht das nicht im Umkehrschluss gegen die Lehre von Sünde, Sühne und Errettung. Beziehungsweise dafür, dass wir das alles nicht wirklich glauben.
Ich glaube, worauf er da Bezug nimmt mit dem Sanitäter, war ja, dass ich die Frage gestellt habe an Tobi, ob er sich eher als Werbefachmann oder als Sanitäter sieht, im Sinne von, welche ethischen Regeln gelten für ihn. Sozusagen, ist es eben so eine Notsituation, wo alles erlaubt ist im Zweifelsfall? Oder ist es eine Situation, wo eigentlich sehr strenge Regeln gelten bezüglich der Täuschung, wie bei Werbung, weil man eben sagt, naja, wir müssen die Leute auch ein bisschen schützen dafür, dass sie zu gezielt verarscht werden oder zu gezielt in das Licht geführt werden. Ja, und die Frage würde ich tatsächlich, also könnte ich tatsächlich jetzt nicht, glaube ich, so gut beantworten.
Sollen wir ja auch nicht, ja, ist genau. Ja auch nicht an uns gestellt. Aber das war für mich so ein Punkt, den ich glaube ich, Ben, bei Evangelisation nochmal interessant fände, tatsächlich zu gucken, wie gewaltfrei geht das denn überhaupt? Wo man aber natürlich auf eine Definition von Gewaltfreiheit gehen müsste. So, ne? Und die ist, glaube ich, sehr verschieden.
Also was mich so ein bisschen wurmt in letzter Zeit, wenn ich mit Menschen rede zum Thema Evangelisation ist das egal, wie liberal oder wie offen die Leute sich dann doch geben bezüglich der Methoden, die sie eigentlich wählen oder dass sie sagen, ja, sie hören mehr auf die Leute und sowas. Am Ende steht schon, dass die Leute sagen, ich mache das, weil ich möchte, dass die Person bei diesem Punkt ankommt. Am Ende geht es da eben nicht um einen Austausch, sondern da ist ganz klar, da kommt eine Person und die möchte, dass andere Personen am Ende bei einem Punkt X rauskommen.
Das Ziel ist das Gleiche, nur die Methoden sind anders.
Genau, und dass die Methoden sind auch eben nur so lang anders, wie die andere Person dort ankommt. Also wenn die Person dort am Ende woanders ankommen, dann ist am Ende wird dann doch die harte Notbremse gezogen. Also ich habe das Gefühl, die Kurve ist sozusagen weniger steil oder der Weg ist weniger hart, aber am Ende das Ziel ist genauso hoch und ist genauso hart. Ja. Und ich glaube, das ist was, wo ich dann so denke, das kann nicht sein. Also das kann nicht der Weg sein. Also ich meine, es gab ja letztens im Bayerischen Rundfunk diesen Beitrag, den wir auf unserer Seite auch geteilt haben, wo es um diese Frage ging, so postevangelikal, was ist das eigentlich? Und wir haben ja auch eine Folge dazu aufgenommen, so die Frage, wo geht's eigentlich hin? Und ich finde eben, man muss an vielen Stellen auch mal wieder sagen, bestimmte Dinge sind nicht der Weg, den vielleicht postevangelikale Podcasts und sowas nehmen. Ich finde die Sachen, die am Ende nur der ganzen Sache eine neue Form geben, aber inhaltlich am Ende beim gleichen Punkt landen.
Ja, das ist interessant. Also vielleicht ist das ein Punkt auch, der mich dann ab und zu mal bei diesen Gesprächen stört, dass es vielleicht doch eine gewisse Enge hat. Also dass es eben doch ein sehr klares Ziel hat, wo das hingehen soll mit den Menschen und mir das schwerfällt, das dann auszuhalten, weil ich gerne eine andere Weite hätte im Gespräch und gerne da vielleicht irgendwie auch in andere Ecken gucken würde. Aber es wie nicht geht, weil man natürlich immer wieder auf dieses Thema zurückkommt, weil der andere damit natürlich ein wichtiges Ziel hat, auch mit diesem Thema.
Trotzdem
also für die Person ein wichtiges Ziel.
Trotzdem würde ich widersprechen, dass dann am Ende doch die gleichen Methoden genutzt werden. Also ich finde, das wird ja dann schon stehen gelassen. Das hat schmerzhaft für die Person zu ertragen. Aber die Person wird ja nicht zum Beispiel jetzt Höllenpredigen dann halten.
Nee, aber ich habe zum Beispiel ein Gespräch gehabt, wo es eben genau darum ging, da ging es um so Kleingruppen evangelistische. Und dann wurde erzählt, ja, man muss ja, also die Person hat früher den Fehler gemacht, viel zu sehr sozusagen den Leuten ihre Methoden und ihre Inhalte aufzuzwingen. Und jetzt hat sie gelernt, mehr zu schauen, darauf zu hören, naja, was interessiert denn die Leute und sowas? Und dann habe ich gefragt, naja, was machst du, wenn die Leute halt sagen, sie würden jetzt gerne mal Buddhismus mal einen Abend lang machen? Und meinte, naja, da musst du halt deine menschlichen Kompetenzen ausspielen, dass die Leute dann halt das nicht wollen, so ungefähr. Oder da musst du schon am Ende dann halt sozusagen mit deiner Menschenkenntnis dafür sorgen, dass du am Ende schon dann halt beim Christentum bleibst und so. Wo ich dachte, okay,
aber das ist dann vielleicht einfach der Rahmen, der dieser Gruppe gesteckt ist. Wir sind hier, um über das Christentum zu reden.
Ja, oder? Aber das ist halt die eine Person, die das festlegt und alle anderen, die haben am Ende, also wenn die alle anderen am Ende sagen würden, wir wollen uns interessiert jetzt mal auf was anderes, dann ist sozusagen schon auch dann wird nicht mitgemacht. Dann
ja, genau,
entweder ausgestiegen oder die Gruppe wird dann schon in eine andere Richtung geführt.
Und also die Gruppe hat ein Ziel, dass man über das Christentum redet.
Die Person hat ein Ziel. Was ist
ja, die Gruppe? Ja, aber dieses Programm sozusagen meine ich, also diese Struktur. Also die Person hat eingeladen, dass sich da Menschen treffen, um über das Christentum zu reden.
Ja, und meiner Meinung nach ist es eben ganz häufig so, dass die Gruppe dann die eine Person ist, genauso wie die Gemeindeleitung ist und sowas. Und die Jugend ist die Jugendleitung, weil wenn die Jugend die Jugendlichen wären, die Gemeindemitglieder und die Gruppe, die Personen, die zur Gruppe gehen, da würde es auch viel häufiger offen zugehen.
Ja, ich habe nur Gruppe gesagt, weil ich nicht weiß, welches Wort man benutzen soll, weil okay. Das ist also der Programmpunkt sozusagen oder wie auch immer. Also klar, ist von dieser einen Person, die das Ganze initiiert hat und leitet, bestimmt. Das ist damit nicht geändert.
Genau, und es ist eben nicht offen. das ist mein Problem. Es ist eben nicht von vornherein, also an den Stellen eben nicht von vornherein offen zu sagen, da und da geht's hin, sondern es ist dann eher so, ich weiß, da und da geht's hin und ich lade euch da irgendwie so ein bisschen, aber die Gruppe kann sich nicht irgendwann umentscheiden zu sagen, wir wollen über was anderes reden. Und das ist die Art von eben von Unoffenheit, die ich dann immer wieder mitbekomme und wo ich dann denke, was machen wir denn hier so? Dann sind wir in keiner Form weiter in Form von, wir können über neue Dinge reden, wir können mal Dinge ansprechen, als wir vorher waren.
Das ärgert dich?
Ja. Hm. Weil dann denke ich, also ich habe jetzt mit jemandem letzte Woche geredet, da ging es dann unter anderem wieder um dieses Wort evangelikal, wo ich dann gesagt habe, gib mir ein anderes Wort, weil ich habe eben über Dinge reflektiert, es ging um und haben so politische Themen und ich dann gesagt habe, ich möchte irgendwann mal weiterkommen und wenn die Person ein Problem hat damit, dass ich das Wort evangelikal für diese Gruppe benutze, für Kritikpunkte, sollen sie mir ein anderes Wort geben, aber ich muss in der Lage sein, mal Dinge konkret anzusprechen und kritisieren zu können und wir müssen mal über Themen reden, wir müssen mal diese ganzen Tabuthemen ansprechen können, wir müssen die nicht über den Haufen werfen, aber wir müssen darüber reden können, sonst bringt das ehrlich gesagt überhaupt nichts, was wir hier machen. Und das würde ich eben auch sagen. Deswegen glaube ich, ist so eine Folge mit Tobi Schöll für mich so ein bisschen schwierig, weil ich am Ende das Gefühl habe, wir geben den Leuten, die Evangelisation in der Form ganz cool finden, geben wir das Gefühl, cool, das geht ja auch, das ist ja voll toll, wie das läuft. Und die Leute, die es doof finden, die sagen, okay, aber da ist jetzt nichts. Also für mich, am Ende lernt da niemand was in so einer Folge. Hm,
Naja, also ich finde, das kann man ja genauso auch dann auf Chris Pahl nochmal übertragen. Da würde ich ja sagen, das ist so ein bisschen ähnlich. Also mit dem, da kamen ja schon auch Methoden von Evangelisation drinne vor. Und den hätte ich, glaube ich, gerne nochmal nach seinem Missionsverständnis gefragt. Das haben wir uns da nämlich tatsächlich nicht getraut oder nicht gemacht. Und das kam ja schon klar als ein Ziel irgendwie vom Christiwell auch mit vor, ne? Als Mission. Und das wäre interessant gewesen, da mal zu fragen, ja, was verstehst du denn eigentlich unter Mission? Weil unter dem, worüber wir dann weitergeredet haben, war ja schon genau dieser Punkt, nee, Jugendliche brauchen das immer mal, dass man denen ganz klar sagt, wo es lang geht. So, das wollen die auch so, etc. Und ich glaube, das ist da ein Punkt gewesen, der mich geärgert hat und den ich dann bei dir auch so ein bisschen raushöre, mit dem Unterschied, dass ich bei einer Gemeinde dann auch immer wieder denke, ja, meine Güte, wenn das dann halt nicht dein Stil ist, dann geh halt woanders hin. Also ich meine, eine Gemeinde, ich kenne keine Gemeinde, die anders, doch eine kenne ich, die anders organisiert ist. Aber ansonsten sind Gemeinden in meinem Verständnis genauso organisiert. Es gibt ein paar wenige Leute, die sagen, das ist die Linie, nach der wir funktionieren und wie wir ticken und denken. Und das strukturieren wir nach unten durch. Ich kenne keine Gemeinde, die da so funktioniert, dass man fragen würde, was die Menschen tatsächlich im Moment gerade interessiert. So, also, und bei einem Christiwell aber, also was ich jetzt wo ich finde, da steckt für mich nochmal fast mehr ein pädagogischer Auftrag irgendwie auch dahinter, da macht mich das dann vielleicht schon auch noch grillig, dass ich so denke, da könnte ich jetzt tatsächlich inhaltlich anfangen zu diskutieren, wenn Jugendliche sagen, wir finden aber Alkohol toll und das hätten wir auch, geben wir denen ja auch nicht einfach Alkohol. Also wenn Jugendliche sagen, wir wollen gerne fertige Antworten haben, dann ist das für mich keine Begründung zu sagen, deswegen geben wir denen das. Aber vielleicht ist es eigentlich bei Gemeinde auch so und vielleicht ärgert mich das nur nicht mehr so sehr, weil ich damit so ein bisschen abgeschlossen habe und sage so, ich mühe mich daran nicht mehr ab.
Ja, und ich glaube, das ist bei Theologie, Glauben und Gemeinde in allen Fällen der Grund, warum die Leute nicht bereit sind oder warum das nicht passiert, dass da offener drüber geredet wird, ist, weil die Idee, dass man da schon offener drüber reden könnte, von vornherein abgehalten wird und rausgehalten wird. Die Idee, dass man historisch-kritische Theologie in der Gemeinde an einem Sonntag predigen kann und an dem nächsten Sonntag eine evangelikal bibeltreue, was auch immer das dann genau heißt, im Detail Predigt halten kann und dass das sozusagen auch nebeneinander stehen kann als zwei Denkweisen. Dieser Gedanke allein schon, der wird nicht zugelassen, weil es eben, dann sind die Leute eben raus aus der Matrix, wenn sie einmal gehört haben, dass es was anderes gibt. Und das betrifft eben sowohl auch, dass wenn die Leute mal gehört haben, dass du eine Gemeinde anders organisieren kannst, als dass alte weiße Männer sie leiten und wenn du gehört hast, dass irgendwie eben Jugendarbeit anders klappen kann oder Evangelisation anders klappen kann, als wir wissen es besser, dann bist du eben raus aus der Matrix, wenn du das einmal gehört hast, so, ne? Mhm. Und ich würde schon sagen, dass der Podcast hier eigentlich, wir sind dann halt da, ich würde ja lieber Morpheus sein und den Leuten irgendwie so eine rote Pille hier anbieten mit diesem Podcast. Oder sagen, wenn sie diesen Podcast hören, dann haben sie die rote Pille schon genommen. So, nee. Also dann ist sozusagen.
Dann setzen sie sich damit auseinander, ob es eine rote Pille gibt. Das eventuell.
Ja, okay. Ja, das vielleicht. Die Methode.
Nee, ich meine, Hanna hat ja vorhin auch gesagt, dass es oft auch andersrum erzählt, also ja, angewendet genau. wird als Beispiel. Ich glaube, jeder weiß, dass es andere Matrizen oder andere Sichtweisen oder vielleicht auch ein...
Nee.
Glaub vielleicht auch, dass es einen innerhalb und außerhalb der Matrix gibt.
Aber bei Glauben würde ich da ganz... Es ist wirklich so krass.
Na, zumindest keine, die in Ordnung ist. Also ich glaube schon, dass es dort auch eine Idee gibt von, es gibt andere. Und das ist, glaube
genau,
ich, das,
genau.
was
die werden
beißt.
Vielleicht kritisiert, ja.
Genau, also ich glaube, das ist das, was mich immer wieder beißt, wenn ich mit Menschen diskutiere, wo ich dann doch merke, nee, es gibt ein richtig und falsch. Und dann bin ich, glaube ich, raus. Also dieses, also und das ist der Fall, Jan, darum ist das schwierig, da eine Freiheit zu geben. Das ist schon so, wie das in unserem Kommentar da und da geschrieben worden ist, zu sagen, so, nee, wenn ich mich wirklich, wirklich dran halte, dass ich an die Sühnetheologie glaube, dann glaube ich an den richtig und falsch, dann glaube ich an den Untergang oder gerettet sein.
Ja, aber dass es eine andere Theologie überhaupt gibt, das weil wissen.
Ja, geht ja nicht, weil die ist ja falsch.
Das hat gar nichts mit der Sühnetheologie konkret zu tun.
Oh, sag
also
mal.
Warum denn konkret mit der Sühnetheologie? Das ist ja an sich erstmal. Das geht um diese Denkweise konkret, dass es ein richtig und falsch gibt, oder?
Mach mal noch mehr, also erklär mal.
Also was hat das jetzt damit zu tun, wie genau wir jetzt unsere Sünden vergeben bekommen? Ich meine, darum geht es ja bei der Sühnetheologie, wie genau die Vergebung funktioniert.
Das
ist doch egal,
oder? Das, was auf dem Spiel steht. Also der Grund,
steht ganz schön viel auf dem Spiel.
Der Grund, warum wir sozusagen nicht sagen können, wir riskieren mal sozusagen eine Ambivalenz bezüglich Wahrheit und Unwahrheit ist, wenn wir falsch liegen, dann geht es gleich direkt ab in die Hölle so.
Genau, ich glaube, das macht halt das Feuer nochmal drunter. Also richtig und falsch denken, gebe ich dir total recht, liegt ja schon oben drüber.
Die Hölle macht das Thema Feuer.
Ja, genau. Aber wenn es jetzt zum Beispiel nur darum ginge, gibt es Gott oder gibt es nicht Gott, dann ist das noch so ein bisschen harmlos. Aber wenn ich so sage, okay, entweder du glaubst das und dann kommst du in den Himmel oder du glaubst es nicht, dann kommst du halt ins ewige Feuer.
Aber dann ist es nicht Sühnetheologie, sondern der Glaube an die Hölle, von dem du redest, oder?
Wahrscheinlich. Ja. Du kannst es, glaube ich, besser auseinanderhalten als ich.
Also solange man an eine Hölle glaubt.
Ja, ja. Na rein, die Sühnetheologie bringt die Hölle noch nicht mit, oder? Ich glaube, in meiner Vorstellung.
Nicht nur die Sühnetheologie bringt die Hölle mit, auch andere Theologien bringen die Hölle mit sich.
Ich finde, das sind zwei verschiedene Sachen. Man kann doch auch Sühnetheologie vertreten und trotzdem sagen, es gibt keine Hölle. Also Jesus kann doch die Sünden gesühnt haben und trotzdem kommen alle in den Himmel. Das sind ja verschiedene Sachen.
Danke. Okay, ja. Okay. Guter Punkt nochmal.
Der Faktencheck.
Ja, und vielleicht ist es das. Also ich meine, darum hatten wir ja irgendwie auch überlegt, nochmal über diese zwei Folgen zu reden, weil die zumindest bei mir emotional dann immer so viel machen und ich immer so denke, wieso tue ich das? Wieso unterhalte ich mich so? Und ich glaube, einmal ist es immer dieses Gefühl halt, dass es so wenig Raum gibt, darüber hinaus zu denken oder miteinander ins Gespräch zu kommen. Es kann auch einfach sein, dass mich fuchst, dass ich da mit jemandem spreche, der eine sehr andere Meinung hat als ich. Und das einfach auch auszuhalten und stehen zu lassen, mir vielleicht schwerfällt. Und ich vielleicht in meinem eigenen Schwarz-Weiß-Denken verankert bin, zu sagen, das, was ich heute glaube, halte ich halt für weiß. Also, wisst ihr wie? Halte ich halt für richtig. Und es fällt mir eben genauso schwer, das andere stehen zu lassen. Und wenn ich dann eher gut über mich denken möchte, dann könnte ich auch annehmen, mir fällt es halt schwer, auch das von Menschen zu hören, von denen ich weiß, dass sie Einfluss auf viele andere Menschen haben, dass sie diese Denke sozusagen auch so weitergeben. Und das fällt mir schon schwer.
Die Frage ist, müssen wir mit unseren Gästen jetzt mehr in solchen Fällen, wenn wir wissen, dass, oder wenn wir vorher merken, das könnte eine sehr evangelikale Theologie sein, die da vielleicht hintersteht, müssen wir mit solchen Menschen mehr über das Persönliche reden, weil wir davon ausgehen, dass das persönliche Leben einfach immer komplizierter ist als die evangelikale Theologie? Oder müssen wir mit solchen Menschen mehr über Theologie konkret reden und unsere eigenen und von uns vielleicht ein bisschen spannende Sachen da reinbringen und sagen, hey, aus dem und dem Grund funktioniert das für mich gar nicht so. Was ist der Weg?
Also meins wäre immer, über das Persönliche zu reden, anstatt über die Glaubenssätze. Vielleicht ist das genau der Punkt. Also wenn ich mich nicht über persönliche Dinge unterhalte, dann unterhalte ich mich immer über das Konstrukt, an das ich glaube, von dem ich meine, so müsste die Welt aufgehen. Aber genau dann, wenn ich mich über Geschichten anfange zu unterhalten, die wir selber erlebt haben oder die auch unser Gästin erlebt hat, dann geht das eben oft nicht mehr auf. Und dann muss ich auch kein Schwarz-Weiß draus machen, sondern kann ich sagen, ah krass, du hast es so in deinem Leben erlebt. So hast du Heilung erlebt. Ah ja, okay, ich habe es so nicht erlebt. Und dann muss ich aber nicht daraus, da muss ich keine Regel draus machen. Ich muss dann nicht erzählen, das gilt für alle so. Und vielleicht ist es, also das finde ich jetzt gerade nochmal einen interessanten Punkt, der ist mir vorher noch gar nicht aufgefallen. Aber ich glaube, nach Chris Pahl hatten wir das überlegt, auf jeden Fall, dass wir gesagt haben, boah Mann, ich habe über den Menschen Chris Pahl fast nichts erfahren. Ich habe total viel darüber erfahren, was ihn für seine Arbeit bewegt und was da seine Gedanken sind. Aber darüber, wie er da hingekommen ist, das so zu glauben heute, das habe ich nicht erfahren, so, ne? Und dann haben wir ja angefangen, diese Frage reinzunehmen, wo in deinem Leben hast du Zweifel erlebt, weil wir gesagt haben, hey, wir wollen eigentlich von Anfang an versuchen, dass wir was Persönliches von den Leuten hören. Mhm. Und das finde ich, glaube ich, immer spannend. Ich glaube, da kann ich mich auch mit jemandem unterhalten, der sehr evangelikal ist, weil ich dann hören kann, Mensch, wie bist denn du mit diesem Schmerz umgegangen? Wie kriegst denn du das hin? Dass Gott dich da trotzdem trägt. Und das kann ich hören. Also, weil die Person mir damit aber nicht sagt, das müssten aber alle so sehen. Sondern die erzählt mir, wie das für sie selber in dem Fall ein Halt war und getröstet hat, etc. Und dann bin ich vielleicht immer noch traurig, weil ich es so nicht erlebt habe. Aber genau.
Ich würde aber sagen, dass wir das bei Tobi Schöll auf jeden Fall hatten.
Hatten wir das, ich weiß. Mhm. Das war schon. Und eigentlich möchte ich das ja auch. Ich möchte das ja auch. Wobei, genau, das war mein Gedanke dann danach nochmal, dass ich dachte, ja, vielleicht möchte ich das gerne, dass ich mich mit Menschen unterhalten kann, die so evangelikal drauf sind. Und vielleicht müsste ich mir einfach eingestehen, ich kann das gerade aber nicht. Also ich kann das nur, wenn es mich dann halt emotional tatsächlich irgendwie auch aufreibt. Und vielleicht brauche ich für eine Zeit lang einfach eine Pause davon, weil ich da noch nicht gelöst genug von bin, weil ich da selber noch zu viel mit mir innerlich arbeite. Und das war dann, glaube ich, kurz mal mein Fazit, dass ich so dachte, okay, ich gucke mir das einfach ein bisschen besser vorher an, wer da kommt. Und wenn ich so merke, oh nee, das könnte irgendwie sehr in diese Richtung gehen, dann bin ich für die Folge halt einfach raus. Weil ich so sage, so, oh nee, ich kriege das einfach nicht gut hin.
Ja, mir fällt es viel schwerer, mit Leuten mich zu unterhalten, die das voll, also die diese Schwierigkeiten gar nicht sehen, also die, oder die das so abperlen lassen, dass das ja irgendwie auch sehr viel widersprüchlich ist. Also ich glaube, mit jemandem mich darüber zu streiten, finde ich an vielen Stellen überhaupt kein Problem, weil dann könnte man ja wenigstens mal konkret irgendwie vielleicht weiterkommen. Also aus Reibung entsteht dann ja irgendwie auch Wärme so. Und wenn jemand da draußen ist, der sich mit uns gerne mal irgendwie, also der voll evangelikal ist und eben irgendwie da sagt so, er sieht, also nicht sagt, er sieht das alles gar nicht, sondern er sagt, er sieht das, aber sozusagen sein Weg ist halt ein Teil evangelikaler, dann kann man da viel spannender mal reingehen und sagen, okay, dann lass uns mal über XY unterhalten. Aber wenn jemand so sagt, so, das Leben ist halt, also ich, ja, dann siehst du das halt, dann ist das halt irgendwie für dich schwierig, so schade für dich. Mhm. Aber funktioniert eigentlich alles, dann ist es halt, dann
bringt es halt nicht weiter.
Dann ist ja genau, dann ist auch kein Gespräch, dann bringt es auch niemandem weiter, so.
Ja.
Weil da gab es, glaube ich, genug. Also ich glaube, da irgendwie hätten wir alle in unseren Dingen genug Dinge, wo wir sagen, genug in unseren Bereichen genug Fragen, wo wir mal sagen würden, okay, ja, Moment mal, aber wie funktioniert das denn?
Hm.
Also ich glaube, ja.
Hm. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass du, um das zu machen, entweder jemanden brauchst, der uns schon nah ist, also wo so eine Beziehungsebene schon da ist, weil ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass man das mit Tobi sogar könnte, wenn man ihn einfach schon besser kennt. Also wenn man über manche Themen gar nicht mehr reden muss, erstmal, weil die schon klar sind, auch zwischeneinander, und man tatsächlich sich mal mit solchen Themen irgendwie reiben kann. Aber das stimmt, ich könnte das, glaube ich, auch nur mit einer Person, die dann Lust hat, mir zuzuhören, also wo es tatsächlich von beiden Seiten ist und die nicht versuchen muss, mich zu überzeugen, sondern die mir davon erzählt, warum sie selber das für sich so glaubt.
Ich glaube, wenn jemand da draußen uns schreiben würde und sagen würde, das nervt mich total, was ihr da macht, dann würde ich sagen, lass uns die Person einladen. Hm. Wenn wir jemanden kennen, wo wir einfach wissen, der denkt das total anders, dann kann ich mir, glaube ich, das wäre dem Defekt, wo ich sagen würde, da lohnt es sich nicht, mit der Person drüber zu reden. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel jetzt nach der Folge sagt, Leute, also Jan, es nervt mich total, dass du evangelikal verwendest, ich empfinde das als Schimpfwort von dir, dann würde ich sagen, hey, okay, dann lass uns mal darüber reden. So, warum empfindest du das als Schimpfwort? Kannst du mir ein Beispiel nennen, wo ich das so verwende? Und dann würde ich ihm sagen, na, wahrscheinlich benutze ich es meistens halt in einem kritischen Kontext. Das liegt daran, weil ich Dinge zu kritisieren habe. Mhm. Gib mir ein anderes Wort, das ändert aber an der Kritik nicht so. Genau, und das wäre zum Beispiel ein Gespräch, was ich da gerne mehr führen würde, aber ich erlebe eben, mir fehlen eben die Menschen, die da bereit sind, darüber zu reden und nicht einfach nur sagen, ihr seid halt jetzt, ihr kommt halt in die Hölle und wir nicht, so.
Mhm.
Also, sehr zugespitzt gesagt.
Das erinnert mich noch an die eine Zuschrift nach Chris Pahl, also nach der Folge übers Christiwill. Da hatte uns auch jemand geschrieben, dass diese Folge ihn sehr, sehr wütend gemacht hat. Könnt ihr euch erinnern?
Mhm.
Bei Instagram. Das fand es eigentlich ganz cool geschrieben auch. Der halt wirklich gesagt hat, so, boah, krass, es fällt mir so schwer, da zuzuhören und das zu hören, wie Chris das eben da sozusagen argumentiert hat und hat dann irgendwie sich, glaube ich, auch bedankt, dass wir da so ein bisschen gegengehalten haben. Und gleichzeitig haben wir aber genauso eben auch die anderen Hörer und Hörerinnen, die nach einer Folge mit Tobi sich total freuen und sagen so, cool, ich habe mich da wiedergefunden, das war endlich mal nochmal ein anderer Blick auf Evangelisation, danke, dass ihr das irgendwie so gebracht habt.
Das war inspirierend,
genau,
vorbildlich.
Ja, ja, und das ist wieder was ich total, also auch spannend finde und das dann eben auch nicht zu vergessen, dass das so für Hörer und Hörerinnen, dass wir da eben so ja auch mega unterschiedliche Menschen haben, die uns hier zuhören. Und wie du am Anfang vorhin schon gesagt hast, auch wenig Ahnung davon haben, wer hört uns eigentlich zu. Mhm. Also was finden die Menschen da spannend? Und dann denke ich ja wieder so, das wäre ja aber auch total cool, wenn man da mal so ein Gespräch hätte, wo man sich tatsächlich, also wo man irgendwie auch so eine Streitkultur so ein bisschen haben kann, ne? Deswegen wurmt mich das ja auch, dass mich das dann emotional immer so aufreibt danach. Weißt du, denke, eigentlich ist es auch cool, jemanden da zu haben, mit dem man dann auch mal reden kann und der halt eine andere Sicht hat als wir. Und eben nicht nur in seiner eigenen Blase bleibt und sich schön die Argumente gegenseitig zuschiebt.
Gibt es sowas wie so einen Podcast, also einen evangelikalen Podcast, der aber selbstreferenziell ist und nicht sozusagen jetzt einfach nur, ich meine jetzt nicht ein Prediger, also es gibt ja ganz viele Podcasts, die einfach aus Predigten bestehen, so evangelikale, aber so jemand, wo sozusagen so ein Subkulturreferent, selbstreferenzieller evangelikaler Podcast, der sozusagen da gar nicht so kritisch redet wie diese ganzen postevangelikalen Podcasts, wie jetzt also Hossa Talk oder so, sondern...
Aber sich das kritisch anguckt, was sie selber
tun? Der in der Blase drinsteckt und damit auch ganz zufrieden ist und sozusagen und die Blase gar nicht verlassen möchte oder sowas. Vielleicht auch die Blase gar nicht schlecht findet, sondern eben total begeistert jetzt über die neue Mehrkonferenz gerade redet oder über was auch immer. Also das wäre so... Ich weiß nicht, ich habe noch nie von sowas gehört.
Aber wahrscheinlich wäre dann der Inhalt ja auch wieder ganz viel so Andacht-Predigt-mäßig, oder?
Nicht zwingend, aber der wäre wahrscheinlich auch bestätigend zur Blase, genauso wie wir das ja auch machen. Also wir besprechen ja auch unsere Inhalte eher bestätigend zu der Blase, in der wir selber sind. Und nicht so sehr kritisch. Ich hab gerade im Kopf einen, ich weiß auch nicht genau, ob das, ich glaube, das ist kein Podcast. Ich habe noch nicht so richtig rausgefunden, was das ist. Ich folge den auf Instagram, weil Thorsten Dietz für die einen Artikel geschrieben hat, den ich sehr gut fand. RefLab nennt er sich. Und ich habe das Gefühl, also ich habe jetzt nur so ein paar Teaser mal ab und zu gesehen von Podcast-Aufnahmen, die machen. Und ich habe das Gefühl, da unterhalten sich immer zwei, die gegensätzliche Meinungen haben. Also zum Beispiel eben so, ich finde, Gott braucht die Kirche und der andere sagt, ich finde, Gott braucht nicht die Kirche. So, und dann haben die da ein Gespräch darüber. Ich habe mir das noch nicht angeguckt, aber es hat mich jetzt ein paar Mal angesprochen. Also ich dachte, das ist ja cool, was sie da machen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das sogar in der eigenen Blase stattfindet. Also einfach von Menschen, die schon noch im evangelikalen Kontext unterwegs sind, aber sich kritischer auseinandersetzen damit.
Ich glaube, das wäre eine Richtung für diesen Podcast, die ich auch total...
Für
unseren Podcast, mit der ich mich sehr gut identifizieren könnte, wenn man schafft, Gespräche innerhalb der Blase sozusagen in Gang zu bringen, mit einer Offenheit.
Aber innerhalb der evangelikalen Blase, in der sind wir ja nicht mehr.
Naja, aber sagen wir
noch. Also ich nicht.
Aber nah genug dran, dass wir sozusagen, glaube ich, also weißt du.
Das würde ich dann sagen, Jan, wenn wir immer noch regelmäßig in den Gottesdienst gehen würden und uns immer noch regelmäßig mit Predigten auseinandersetzen und Predigten vielleicht selber halten oder im Hauskreis sind, dann finde ich, bin ich in der Blase drin. Aber ich bin doch jetzt nur noch außen und rede über das, was ich in der Blase erlebt habe, als ich noch drin war.
Ich meine, also ich bekomme die Sachen noch mit. Also ich bekomme halt immer noch mit, was irgendwelche Prediger auf Facebook irgendwie posten, irgendwelche großen Augsburger oder so. und ich glaube, wenn man da ein Gespräch tatsächlich laufen lassen könnte über Themen, dann das würde ich zum Beispiel sofort machen. So. Aber das müsste eben ein Gespräch sein.
Ich bin jetzt am Dienstag, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht lassen wir es drin oder auch nicht. Ich bin am Dienstag eingeladen in der Gemeinde, in der ich lange, lange war, für ein Lagerfeuergespräch.
Da bist du eingeladen?
Ja, ich bin eingeladen worden.
Und das ist krass.
Und dann war ich echt, ich habe mich voll geehrt gefühlt und so und habe mich gefreut. Und ich dachte, das ist ja cool. Und dann war jetzt Corona und so und dann dachte ich so, es fällt bestimmt sowieso aus. Und hatte mir vorher auch schon mal die Fragen zuschicken lassen. Und jetzt wurde ich nachgefragt, so Hanna, wir starten das wieder. Bleibt es dabei, kommst du? Und dann habe ich so gemerkt, dass es mir für anderthalb Tage super schwer gefallen ist, eine Rückmeldung zu schicken. Und dann habe ich gefragt, was ist denn eigentlich los? Und habe mir die Fragen nochmal durchgelesen und habe gedacht so, Gott, mein Glaube, ich habe so das Gefühl, dass wie so das Universum sich ausdehnt. Also so in der Geschwindigkeit gefühlt, entfernt sich mein Glaube von diesem evangelikalen Kern, bei dem ich mal war. Und dann habe ich mir diese Fragen durchgelesen und habe gedacht, so Gott, ich glaube nicht, dass die wollen, dass ich da bin.
Ja,
ich
wie geil, da
ja,
ne?
Ich, also das sieht ja wirklich anders aus bei mir heute. Und dann habe ich das die das halt organisiert. Dann habe ich ihr das so raufgesprochen auf WhatsApp und gesagt, so, du, ich bin mir wirklich nicht sicher. Ich meine, ich zweifle an meinem Glauben, da ist auch nicht mehr so viel übrig von. Und der sieht, glaube ich, echt anders aus als das, was ihr noch früher von mir kennt. Und dann hatte sie gemeint, ja, sie schickt das nochmal weiter an den Verantwortlichen.
Warum? Du hast einfach sagen, einfach die Chance nutzen, so ein Illuminat zu sein.
Und dann haben die gesagt, so, nee, aber das wollen wir auch. Und dann habe ich nochmal von ein, zwei anderen Leuten gehört, die schon da waren. Und ich freue mich eigentlich. Also ich bin aufgeregt, weil ich so denke, krass, also an einem Podcast diese Dinge alle zu erzählen, wo ich weiß, es hören sich halt Leute an, die das unbedingt hören wollen, ist halt irgendwie echt eine andere Nummer. Als Menschen zu gegenüber sitzen, haben mir jetzt auch ein, zwei schon geschrieben, boah, cool, Hanna, ich komme. Wo ich so denke, oh Gott, ich werde da auch noch Menschen kennen, die mit mir irgendwie 15 Jahre lang in dieser Gemeinde waren. Und auf der anderen Seite merke ich, dass es mich freut, dass es mal jemand hören will. Mhm. Das merke ich tatsächlich. Und ich hoffe auch, dass das dann tatsächlich so ist und es nicht, und ich freue mich, also das merke ich tatsächlich, also wenn tatsächlich eine Offenheit da ist, das zu hören, also was ich darüber erzähle und über meinen Weg erzähle, dann ist es was Gutes, dann freue ich mich. Und ich will auch wirklich, also ich habe dann auch gemerkt, ich will das Lagerfeuer, also ohne Lagerfeuer kann ich mir das auch nicht vorstellen, weil das hat was von dem, wie ich es vorhin beschrieben habe, das ist meine Geschichte. Es geht nicht darum zu sagen, das ist richtig und so müssten das alle sehen oder sowas, sondern so habe ich meinen Glauben erlebt. Das sind die Schlüsse, die ich eben daraus gezogen habe. Und das ist das, was für mich dann irgendwann nicht mehr gestimmt hat oder weshalb ich da nicht mehr hin zurück kann. Und dann finde ich das eigentlich cool.
Haben wir noch was für die Podcast-Folge? Sonst können wir das Mikro ausmachen.
Ja, können wir ausmachen. Wir lassen es an dieser Stelle ausklingen. Schön, dass ihr dabei wart. Und genau, ich habe für mich ein bisschen Fazit gezogen. Glaube ich. Vielleicht auch nicht.
Vielleicht ist das auch eine gute Folge, um nochmal darauf hinzuweisen, dass das irgendwie auch ein Prozess ist, den wir reflektieren, ja. Und den wir eben auch, also wo eben, der eben auch vor allem funktioniert, wenn Leute dabei sind. Also die Tatsache, dass wir so viele Gäste und Gästinnen in letzter Zeit hatten, liegt eben daran, weil das Ganze irgendwie auch vielfältig sein soll und breit sein soll und bunt sein soll. Und das wird natürlich umso bunter, je mehr Leute sich auch beteiligen, die das Ganze einfach hören. Und dass wir uns tatsächlich, auch wenn wir nicht, vielleicht einfach nicht die Kraft haben oder die Zeit haben, um super aktiv irgendein Forum oder sowas zu führen, einfach tatsächlich alles lesen, was reinkommt und eben da gerne auch Bezug drauf nehmen. Also an der Stelle nochmal die Einladung, uns tatsächlich Dinge zu schreiben, Meinungen, Wünsche, Gast- und Gästinnenvorschläge, echt auch super gerne.
Mhm. Ja, voll. Und es ist irgendwie ein eigener Prozess, das finde ich eh. Also für mich persönlich zumindest. Ich finde es irgendwie schön, dass da Menschen bei zuhören, aber ich merke schon auch immer, dass es auch wieder viel mit mir zu tun hat und viel mit mir macht. Mhm. Aber dazu dann wahrscheinlich mehr in unserer Geburtstagsfolge.
Ja, dann irgendwann.
Genau.
Cool.
Dann irgendwann. Dann schönen Tag euch noch.
Ciao.
Ciao, ciao.